Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Podcast Faszination Medizin. Ich sitze hier heute mit Professor Felix Montagi, Leiter der Klinik für Nuklearmedizin und gleichzeitig Lehrstuhlinhaber. Ich begrüße Sie recht herzlich, Herr Professor Montagi.
Ich grüße Sie auch, Herr Brandstätter. Es freut mich, dass wir die Gelegenheit haben, dann kommen wir gleich ins Gespräch.
Super. Darf ich fragen, gebürtig, wo kommen Sie, aus welchem Raum, aus der Region oder sind Sie von aus?
Also geboren bin ich in München und aufgewachsen dort auch zum Teil, aber ich habe hier in Aachen mein Abitur gemacht und dann letztlich auch hier in Aachen studiert. Und danach bin ich aber wieder ein bisschen durch die Welt gereist und dann bin ich 2009, also das war dann doch durchaus ja, 15 Jahre nach Ende des Studiums, bin ich dann wieder zurückgekommen nach Aachen.
Hat sich der Wunsch, sich dem Thema der Nuklearmedizin zu widmen, früher herauskristallisiert oder ist es eine späte Entscheidung gewesen?
Das, sagen wir so, das ist tatsächlich im Verlauf des Studiums, habe ich natürlich ganz bewusst auch wissenschaftlich geguckt, was interessiert mich. Da haben mich die Neurowissenschaften immer sehr besonders interessiert. Ich habe dort auch hier in Aachen dann bei Professor Noth eine Doktorarbeit gemacht. Und über diese Doktorarbeit bin ich dann eben zunächst mal in der Neurologie auch gelandet. Da ich zu dem Zeitpunkt nach dem Studium als Assistenzarzt im Praktikum auch als Zivildienstleistender gearbeitet habe, war das zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, das hier in Aachen zu machen. Und dann hat sich das zufällig ergeben, dass im Forschungszentrum Jülich eben eine Stelle zur Verfügung war, die in der Nuklearmedizin angesiedelt war. So bin ich mehr zufällig zur Nuklearmedizin gekommen, auch zu der Bildgebung. Dort ist der Fokus sicherlich die Neurowissenschaft auch gewesen. Und das hat sich dann natürlich schon nach dem Studium dann entwickelt. Und es gab noch mal ein kleines Intermezzo in der Neurologie hier in Aachen bei Herrn Noth, wo ich dann aber dann gesehen habe, also diese Bildgebung und auch diese Möglichkeiten der sehr tiefen wissenschaftlichen Aktivität innerhalb der Nuklearmedizin begeistern mich besonders. Und aus diesem Grund bin ich dann auch mit einem DFG-Stipendium nach USA gegangen, auch in so einer Kombination Bildgebung, Nuklearmedizin, Neurologie, dort an Harvard University, und habe da eben meinen wissenschaftlichen Grundstein gelegt und habe dann von dort aus mich weiterentwickelt.
Wenn man so ein bisschen auf Ihre Homepage schaut oder auch guckt, welches Patientenklientel so haben, dann merkt man, es sind vor allem onkologische Erkrankungen, die auch sich beschäftigen, ja, und auch Fragen der Darstellung des zentralen Nervensystems. Ist das so korrekt?
Ja. Oder? Ja. Also sagen wir so, wenn der klinische Alltag ist tatsächlich, kann man sagen, wahrscheinlich 70-80% sind tatsächlich onkologische Patienten. Wir spielen auch in der Kardiologie eine Rolle mit unserer Diagnostik, die Myokardszindigraphie für Diagnostik bei koronaren Herzerkrankungen. Und in Neurologie sind wir vor allen Dingen in der Diagnostik auch unterwegs in Richtung Differentialdiagnostik von Demenzerkrankungen, wo wir auch mit der sehr spezialisierten PET-Diagnostik arbeiten. Aber um die Frage nochmal den Anfang aufzugreifen, tatsächlich Onkologie spielt in der Klinik eine wichtige Rolle.
Ja. Sie sind ja jetzt hier in Aachen, da gibt es ja einige Kliniken, die sich mit Bildgebung und bildgebenden Verfahren und Diagnostik letztendlich beschäftigen. Ist das streng voneinander abzugrenzen oder haben Sie Bereiche, die auch in der Strahlentherapie, in der Radiologie eine Rolle spielen, oder ist Ihr Bereich für die Schaffung rissen?
Also es ist so, dass die Nuklearmedizin ja nicht nur ein bildgebendes Fach ist, sondern Nuklearmedizin ist Diagnostik und Therapie. Wir verwenden teilweise dasselbe Target für die Diagnostik als auch für die Therapie. Das ist dann abhängig von dem Radioligand, den wir verwenden, von dem Radionuklid, ob es eben diagnostisch oder therapeutisch einsetzbar ist. Es gibt natürlich sehr große Überschneidungen an sich mit der Radiologie, weil wir auch, sagen wir, unsere sehr komplexen Geräte sind sogenannte Hybridgeräte, die dann ein radiologisches mit einem nuklearmedizinischen Gerät verbinden. Das ist die PET-CT, das ist die SPECT-CT, also Computertomographie in diesem Fall, die dann auch radiologisch zu sehen ist. Da ist eine Überlappung mit der Strahlentherapie, haben wir insofern auch sehr viele Gemeinsamkeiten, dass wir eben auch eine interne Bestrahlung machen von Tumoren, die Strahlentherapie, externe Bestrahlung, wir teilweise das kombinieren. Zum anderen aber auch mit der Strahlentherapie, sagen wir, die Diagnoseplanung und die Strahlenfelder, die in der Strahlentherapie eine sehr große Rolle spielen, auch nuklearmedizinisch dann auch mit bestimmen anhand des Stoffwechsels, den wir darstellen.
Jetzt, Ihre Facharztgruppe ist wahrscheinlich verglichen mit anderen Facharztgruppen tendenziell eher eine kleinere Gruppe. Ist das so richtig beschrieben? Ich weiß nicht, wie viele Nuklearmediziner gibt es in Deutschland?
Also sagen wir ganz exakt kann ich die Frage nicht beantworten, aber man kann ungefähr, so, das ist in etwa so das Verhältnis, es gibt auf 10 Radiologen gibt es einen Nuklearmediziner. Also die Gruppe der Radiologen ist sicherlich die größte der Bildgeber. Und vergleichbar verhält sich das mit den Strahlentherapeuten, Radiotherapeuten, die wahrscheinlich auch etwa von der Größe her vergleichbar sind wie die Nuklearmedizin oder auch die Neuroradiologie, die ja auch eher eine kleine Fachgruppe sind. Aber wir sind ein eigenständiges Fach, keine Zusatzqualifikation, es ist eine eigenständige Ausbildung, 5-jährig, wobei dort eben 1 Jahr Radiologie mit gewertet werden kann und auch gegebenenfalls 1 Jahr noch eine stationäre auf ein stationäres Fach, sei es innere Medizin, auch theoretisch Strahlentherapie oder eben andere stationäre Fächer.
Ich fand es eigentlich ganz interessant, wie Sie es gerade gesagt haben, dass es sozusagen Diagnostik und Therapie in einem ist. Können Sie es vielleicht anhand eines Beispiels mal beschreiben, vielleicht bei einer Wucherung im Bereich der Schilddrüse, wie tatsächlich das funktionieren kann?
Ja, es gibt da die Begrifflichkeit Theranostik, also dass man eben dasselbe Target verwendet, sowohl zur Diagnostik als auch zur Therapie. Bei der Schilddrüse ist das sozusagen das, was seit Jahrzehnten schon eingesetzt wird. Es gibt das Radiojod, es gibt es unterschiedliche Isotope dieses Radiojods, die sowohl zur Diagnostik als auch zur Therapie eingesetzt werden können. Ich denke, jeder hat gerade bei Tschernobyl natürlich auch diesen Ausfall von Jod-131 mitbekommen. Also Jod-131, das ist ja auch hier in der Diskussion in der Region, dass das also eine große Gefahr sein kann für die Bevölkerung, falls so ein Kernreaktor eben explodiert oder da zu Freisetzungen kommt. Und dieses Jod-131 verwenden wir aber hier ganz gezielt für die Therapie, also mit einer ganz geringen Menge und gezielt appliziert, kann es ganz gezielt Knoten in der Schilddrüse gut oder bösartig treffen. Und damit haben wir eine sehr elegante Methode eigentlich einer inneren Bestrahlung. Das ist das Paradebeispiel der Theranostik innerhalb der Nuklearmedizin. Und auf dieser Basis haben sich einige weitere jetzt entwickelt, die unterschiedliche Oberflächeneigenschaften von Zellen, Tumorzellen verwenden. Das bekannteste jetzt, denke ich, ist sicherlich das Prostatakarzinom, wo es eine ganz spezifische Oberflächeneigenschaft, das PSMA gibt, das prostataspezifische Membranantigen. Und dieses können wir jetzt für die Bildgebung verwenden. Das ist jetzt kurz davor, dass das auch in die Zulassung kommt und aber auch für die Therapie. Da gibt es eine Phase 2 oder Phase 3 Studie, die auch dieses dann jetzt untersucht hat weltweit und das kommt in die Zulassung und das wird dann eine ganz elegante Methode sein, wo man gezielt, also multiple Herde innerhalb des Körpers erreichen kann und dort quasi dieses PSMA, die Radioaktivität in den Tumor transportiert und vor Ort dann den Tumor zerstört. Und das ist also so vielleicht 2 Beispiele, kurz oder lang eher zusammengefasst.
Das heißt, als Laie kann ich es mir so vorstellen, der Tumor wird gezielt attackiert, das Gewebe wird dann zersetzt, geht unter, wird abgebaut und er ist dann entsprechend verschwunden. Also wenn Sie so wollen, ist das ein Stück weit ein zielgenaues Targeting, also fast mikrochirurgisch, wenn man so will.
Ne? Ja. Ja, so kann man das darstellen. Das ist so ein bisschen, vielleicht das kennt jeder aus der Biologie, dieses sogenannte Schlüssel-Schloss-Prinzip, also dass man, sagen wir, die Rezeptoren mit einem Ligand erreicht und damit dann quasi als Payload die Radioaktivität in den Tumor bringt und dadurch letztlich sogar einzelne Zellen zerstören kann. Das ist also tatsächlich so als Laie immer verständlich. Das andere, was ich teilweise auch in solchen Diskussionen auch mit Patienten schon mal so darstelle, ist, dass wir im Prinzip davon ausgehen können, jede einzelne Zelle im Körper hat so eine Art Postcode. Ja, und wir haben jetzt eben die Möglichkeit, die Moleküle so zu modifizieren, dass wir, sagen wir, wenn wir den Postcode Prostatakarzinomzelle kennen, können wir ganz gezielt, sagen wir, diesen Postcode angeben, applizieren das intravenös und das Medikament oder das radioaktiv markierte Medikament geht zu der Zelle und gibt dort die Radioaktivität frei und zerstört die Zelle. Das ist eine sehr elegante Variante, die natürlich auch immer wieder versucht wird, das zu optimieren. Es gibt viele verschiedene Fragestellungen, auch beim Mammakarzinom unterschiedliche Targets. Aber das ist so ein bisschen das Konzept der Nuklearmedizin, was das auch so spannend macht.
Ja. Man fragt sich ja immer sofort zum allgemeinen Bewusstsein, ist Strahlung nicht unbedingt positiv besetzter Begriff. Ne? Man denkt sofort an Geheimagenten und Poloniumvergiftung. Solche Sachen. Ist das denn ein Verfahren, das irgendwie sowohl für den Patienten als auch für den Behandler in irgendeiner Form risikoreich ist, oder kann man das komplett beherrschen?
Es ist natürlich so, natürlich arbeiten wir mit einer potenziell gefährlichen Substanz, also wenn die in die falsche Hände kommt oder wenn man zu hohe Dosen appliziert, kann das auch Schaden anrichten. Aber weil Sie Polonium erwähnen, das ist natürlich ein sehr harter Strahler, ein Alpha-Emitter, der letztlich unwiederbringlich Gewebe zerstört. Solche Substanzen setzen wir nicht ein und wenn überhaupt, dann binden wir das an entsprechende Moleküle, die dann verhindern, dass es zu einer unspezifischen Anreicherung kommt, sondern eine relativ spezifische. Und von der Seite haben wir natürlich ganz viele Vorgaben. Wir haben auch eine ganz spezialisierte Radiochemie, die eigentlich diese Produkte herstellt und natürlich Sicherheitsmaßnahmen, dass also auch keine, es zum Beispiel zu Patientenverwechslung kommt, jemand, der eine Therapie bekommen soll, auf einmal Diagnostik und umgekehrt. Das sind sicherlich Dinge, die auf jeden Fall auch vorgegeben sind. Das ist alles auch gesetzlich geregelt, der Strahlenschutz, wie man damit umgehen soll. Wir haben für die Patienten eine spezialisierte Station eingerichtet. Also das kann man beliebig weiterführen, aber was sicherlich wichtig ist, ist, dass wir, sagen wir, einen Qualitätsstandard haben, der sehr hoch ist. Wir haben ein QM-System, das das kontrolliert und natürlich eben mehrere Leute, die dann auch verifizieren, wenn man eine radioaktive Substanz appliziert, dass dann auch das tatsächlich bei dem richtigen Patienten ankommt. Also wir haben bisher keine Vergiftungen in Anführungsstrichen gesehen.
Sie haben ja in Ihrem Fachgebiet hier in der Region quasi ein Alleinstellungsmerkmal. Ist es denn ein Fachgebiet, was bei Studenten und bei angehenden Medizinern stark nachgefragt wird? Würden Sie sich mehr Interesse wünschen? Oder was muss ich auch mitbringen, um mich für dieses Fach, wenn ich mich vielleicht ohnehin schon ein bisschen begeistere, aber es auch gut ausüben zu können?
Ich fange mal mit dem zweiten Punkt an. Ich glaube, dass es schon recht wichtig ist, dass man sich einerseits für, sagen wir, die Bildgebung, weil das ist schon ein wichtiger Aspekt des Faches, interessiert. Zum anderen aber auch molekularbiologisch, physikalisch irgendwo eine gewisse Interesse oder auch schon Vorkenntnis mitbringt, die man dann dort mit einbringen kann. Und sagen wir, das sind sicherlich wichtige Aspekte. Natürlich kann man immer sagen, man würde sich wünschen, dass mehr Leute auch zu dem Fach finden. Das ist sicherlich auch generell ein Punkt, dass so ein kleines Fach natürlich nicht so sichtbar ist. Wir haben das gemeinsam mit meinem Oberarzt, dem Professor Heinzel, die letzten 4-5 Jahre sehr intensiv uns darum gekümmert, dass wir eben mehr in der Lehre auch sichtbar sind und haben auch versucht, da eben entsprechende Qualifikationsprofile hier auch dann anzubieten, die auch durchaus wahrgenommen werden. Da können sich durchaus mehr Studenten auch für diese Qualifikationsprofile interessieren. Das würde mich sehr freuen, weil wir da noch mehr Kapazität haben, wo einfach das Fach auch aus verschiedenen Bereichen dann nahegebracht wird. Aber prinzipiell denke ich, wir haben natürlich auch nur eine begrenzte Anzahl an Stellen, die wir dann auch zur Verfügung haben. Aber gerade im PJ hatten wir eine Phase, wo recht viele auch dann bei uns waren. Und im Moment, die letzten 2-3 Jahre, haben wenige zu uns gefunden. Aber das würde mich freuen. Also ich glaube, dass wir ein sehr buntes und sehr breites Fach sind, mit einem Querschnittsfach, formal ja auch in der Diagnostik. Aber mit eben sehr speziellen auch Techniken, die dann auch sehr spannend sein können und die dann auch in der Forschung sich abbilden, weil wir letztlich alle diese Dinge auch im Kleinen dann zur Verfügung haben. Also sprich im molekularbiologischen Labor, aber auch in der Translation dann für letztlich ganz spezifische Tiermodelle zum Beispiel, die wir da einsetzen mit Fragestellungen, wenn wir neue Therapien entwickeln wollen oder neue Diagnostika, die dort eben umgesetzt werden. Und da ist sicherlich ein sehr spannendes wissenschaftliches Feld auch.
Ja. Apropos Forschung, ich habe bei Ihnen auf der Seite auch und im Allgemeinen auch in Forschungsberichten so unterschiedliche Themen gelesen, angefangen von Nanogelen bis hin sozusagen zur Darstellung des zentralen Nervensystems. Welche Bereiche, wenn Sie sagen würden, was sind so die drei oder vier Hauptthemen, mit denen Sie sich in der Forschung beschäftigen?
Also wir haben, ich habe ja natürlich mehrere Gruppen in meiner Klinik, die sich mit verschiedenen Themen beschäftigen. Ich glaube, sagen wir, ein Thema, was seit einigen Jahren sehr gut besetzt ist, ist die ganze Diagnostik, sowohl präklinisch als auch klinisch von Hirntumoren. Das ist etwas, was wir, das macht der Professor Lang innerhalb meiner Klinik, der auch in Jülich affiliiert ist, im Forschungszentrum Jülich. Und hier sind wir in der Region eigentlich das Zentrum für die Hirntumordiagnostik mit der PET-Bildgebung. Das ist sicherlich ein sehr schönes Modell, wo wir zeigen konnten, Herr Lang macht das jetzt seit 25, 30 Jahren, dieses Thema, wo er wirklich das in die Translation gebracht hat und wo das jetzt eigentlich nicht mehr wegzudenken ist aus der klinischen Versorgung. Zweites Thema, was wir innerhalb der Präklinik auf jeden Fall auch dann gemeinsam mit anderen Kliniken hier im Haus, vor allem in der Gynäkologie, aufgebaut haben, ist also die ganze Fragestellung um Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms. Da gibt es ja viele verschiedene Tumorentitäten innerhalb dieses Oberbegriffes. Da haben wir uns mit vielen Dingen beschäftigt, sei es, was Sie ansprachen, Nanogele, das heißt zu gucken, wie kann man ein Medikament besser zum Tumor hinbringen. Dafür dieses Tumor-Targeting ist für uns ein ganz wichtiger Aspekt. Dann nehmen wir Nanopartikel, nehmen wir eben Nanogele. Solche Dinge, die entwickeln wir weiter mit anderen Abteilungen innerhalb der Chemie hier im Haus, aber auch mit Köln gemeinsam. Und schließlich vielleicht das letzte Thema, was auch in meiner Funktion mit Maßig gemeinsam eine wichtige Rolle spielt. Da ist eine weitere Arbeitsgruppe, die sich letztlich mit dem kardiovaskulären System stark beschäftigt. Auch der Fragestellung, wie kann man frühzeitig eben sogenannte Plaques entdecken, das heißt, die zu einer Entstehung von Herzinfarkt oder aber auch Hirninfarkten führen kann. Und da gibt es eben in der Bildgebung einige spannende Ansätze. Das sind so die drei Hauptthemen, wenn ich das vielleicht kurz so zusammenfassen kann.
Jetzt merkt man ja gerade, also es gibt einen enormen evolutionären Wandel in der Medizin. Es entwickelt sich wirklich rasant schnell, nicht zuletzt durch immer leistungsfähigere bildgebende Verfahren, aber auch insgesamt durch Rechnerkapazität. Was erwarten Sie denn für die nächsten 10, 15 Jahre vielleicht noch an entscheidenden Schritten, die Sie persönlich vielleicht auch in Ihrer Diagnostik und Therapie noch weiterbringen können?
Das ist sicherlich so, dass das ist ja in aller Munde Big Data, also die Daten spielen eine sehr, sehr wichtige Rolle und auch wie man Daten verstehen kann, also die Information, die in allen Daten drin ist, das sogenannte Data Mining, wie man das aus diesen Daten herausholen kann. Da sind dann vor allen Dingen auch unsere bildgebenden Daten in Kombination mit allen möglichen anderen Parametern sicherlich ein wichtiger Punkt. Das spielt noch mehr in der Radiologie aktuell eine Rolle als vielleicht in der Nuklearmedizin, weil da einfach größere Volumen an Daten entstehen. Dennoch sind wir auch in diesem Bereich sehr intensiv unterwegs, auch gemeinsam mit Maastricht und haben dort auch Forschungsprojekte. Und ich glaube, dass das eine sehr wichtige Entwicklung sein wird, sodass man viel mehr noch zielgerichtete Diagnostik und Therapie bei Patienten einsetzen kann. Also die Individualisierung der Therapie spielt insbesondere auch in der Nuklearmedizin eine sehr große Rolle. Und da sind wir auch mit Wegbereiter durchaus für die Onkologie, weil wir eben ganz spezielle Oberflächeneigenschaften in vivo bei den Patienten sehen können. Und dann, wenn Sie ansprechen, die Gerätetechnologie, da gibt es eine relativ große Entwicklung. Halt natürlich, es ist immer schneller, größer, weiter. Das ist generell das Prinzip. Aber tatsächlich ist es eben so, dass man mit zunehmend weniger Radioaktivität, also Strahlenbelastung für den Patienten, dieselbe oder mehr Informationen bekommen kann, weil man also dadurch, dass man schneller Daten generieren kann, mehr Daten pro Zeiteinheit generieren kann und dann zu verschiedenen Zeitpunkten auch eine Dynamik zum Beispiel in einem Tumormodell oder in einem Tumor erkennen kann und dadurch auch andere Pharmaka besser einsetzen kann. Also das heißt, dieses Fach Nuklearmedizin wird in Zukunft zum einen in der Datenverfügbarkeit sich weiterentwickeln, aber vor allen Dingen auch in der Theranostik und Individualisierung der Therapie eine sehr große Rolle spielen. Tut sie jetzt schon, dieses Fach, aber es wird noch mehr werden. Das ist meine Vision da.
Zwei Fragen vielleicht noch. Die erste wäre, Sie haben Jülich angesprochen. Ich glaube, das ist schon eine Besonderheit auch des Standortes Aachen, dass das Forschungszentrum in quasi unmittelbarer Steinwurf, ein Steinwurf entfernt, unmittelbarer Nähe liegt. Gleichzeitig nun auch Maastricht, wo Sie ja auch tätig sind. Wie ist so diese Abmischung zwischen diesen drei Standorten? Welche Rolle spielt das für Ihre Arbeit?
Also ich kann vielleicht sagen, wenn ich jetzt mich persönlich, weil Sie ja mich, meine persönliche Arbeit, ist es so, dass mein Fokus tatsächlich auf Maastricht liegt. Ich habe einen wirklich sehr wichtigen Mitarbeiter, den ich gerade schon erwähnte, den Herrn Langen, der quasi mehr oder weniger autark diese Kooperation mit Jülich führt. Der ist dort auch mein Stellvertreter und Leiter dieser Arbeitsgruppe. Also Jülich bietet vor allen Dingen im neurowissenschaftlichen Bereich, auch vielleicht neuroonkologischen Bereich, einige Möglichkeiten der Weiterentwicklung. Maastricht hat mehr diese klinische Interaktion und dort gibt es eben vor allen Dingen die Punkte, dass es einerseits ein ganz anderes Gesundheitssystem, wir sind in Niederlande, das kann man nicht so ohne weiteres die Patienten von A nach B transferieren oder A nach M muss man sagen oder M nach A und das ist sicherlich ein Punkt, der da so ein bisschen sagen wir, diese ganze Entwicklung durchaus auch bremst, dass man das nicht so weiterentwickelt, wie man sich das ursprünglich mal vorgestellt hat. Aber die Konstellation in Maastricht ist so, dass dort letztlich Nuklearmedizin und Radiologie eigentlich schon eine Abteilung sind. Also ich bin dort im Führungsbereich dieser großen Abteilung mit fast 300 Mitarbeitern verantwortlich in dem sogenannten Management-Team. Und das gibt natürlich nochmal einen ganz anderen Einblick auch in alle Möglichkeiten, was ich vorhin nannte, diese Hybridbildgebung und andere Dinge, die dort laufen. Aber was Maastricht bietet, ist, dass sie wirklich im Bereich der Technologie immer doch durchaus einen Schritt vor Aachen sind. Sie haben also die neueste Technologie schon angeschafft, während wir hier in Aachen noch drüber nachdenken. Und das ist dann manchmal ganz interessant für die Assistenzärzte, sich das dann auch in Maastricht einmal anzugucken. Und von der Seite ist das, glaube ich, eine ganz gute Konstellation für uns. Es wäre wünschenswert, dass diese beiden Gesundheitssysteme noch besser miteinander interagieren können. Das ist durchaus eine echte Grenze noch dazwischen.
Vielleicht auch noch eine kleine Frage noch eingeschoben. Es ist ja durchaus schon sehr ressourcenträchtig, was bei Ihnen in der Klinik quasi verwandt wird. Ne? Also anders als jetzt vielleicht in anderen Kliniken geht es nicht darum, CT anzuschaffen, sondern es muss auch alles gleichzeitig entsprechend verdämmt werden. Oftmals muss ja auch der Strahlenschutz gewährleistet werden. Spielt das auch eine Rolle? Also hätten Sie sich das vorgestellt, dass auch so Investitionen dann manchmal dann doch so lange brauchen, aber eben auch vielleicht gleichzeitig so umfassend sind, wie sich da manchmal darstellt?
Vielleicht kleine Korrektur. Ich glaube, dass der Unterschied zwischen CT und PET-CT von der Installation, das ist kostenmäßig jetzt kein großer Unterschied. Ne? Also weil die CT-Komponente eigentlich ja auch schon eine sehr große Strahlenschutzbedingung hat. Das ist also sicherlich ein wichtiger Aspekt. Aber generell, die bildgebenden Fächer haben natürlich in der Tat ein großes Investitionsvolumen und auch immer häufig einen Investitionsstau, weil es einfach jedes Gerät dann direkt mehrere Millionen Euro kostet. Man kann das aber durchaus auch über 10, 15 Jahre nutzen, muss man dann auch immer in Relation setzen. Aber das ist natürlich die grundlegende Konstellation, dass man eben diese auch die bestmöglichen Geräte am besten hat, um dann auch für die Patienten bestmögliche Diagnostik bieten zu können. Das haben wir, werden wir dieses Jahr auch dann umsetzen können. Das wäre also unser High-End-Gerät, das PET-CT, wird erneuert werden. Da werden wir auch sicherlich nochmal ein Press-Release machen, irgendwann im Juni, Juli. Und dann sind wir hier auch wieder im State of the Art und dann vorneweg. Das freut mich dann auch, dass wir das anbieten können.
Perfekt. Letzte Frage, wenn Sie zurückblicken und einmal schauen, als Sie ein junger Abiturient waren und sich dachten, was mache ich denn jetzt, Biologie, Medizin, was könnte es denn eigentlich sein? Hätten Sie sich das A so träumen lassen, dass es sich mal so entwickelt, und B, sind Sie eigentlich ganz glücklich damit, oder hätten Sie vielleicht auch gerne was Alternatives verwendet oder ausprobiert?
Ich hatte vorhin noch das Dritte. Ich hatte tatsächlich noch Forstwirtschaft auch noch im Hinterkopf, weil ich da irgendwie mich der Wald und die ganze Biologie dort so begeisterte. Aber eigentlich glaube ich, ich habe die richtige Entscheidung gemacht. Ich habe zwar am Anfang ist man, glaube ich, mit 18, 19 ist man noch nicht in der Lage, sagen wir, so wirklich so weit zu blicken, was will ich mit 50, wo will ich stehen? Und das war eigentlich immer auch mein Ansatz. Ich habe versucht, im Jetzt die Entscheidung zu machen, die bestmögliche Entscheidung, so dass ich in Zukunft noch alle möglichen Optionen habe, die ich mir vorstellen kann. Und so ist das eben, hat sich das weiterentwickelt, und dann bin ich dann hier gelandet in Aachen. Und das hat sich aber schon vorher dann irgendwann abgezeichnet, natürlich. Aber planen kann man das in dem Sinne nicht. Man sollte einfach offen und flexibel bleiben.
Perfekt. Wir freuen uns auf jeden Fall, Frau Sauntag. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, hat mich auch gefreut.